super. Mensch, ihr seid ja nett zu mir. Ja, vom Herrn, wollte ich gerade sagen. Von mir lieber nicht. Da kommt mehr bei rum. Jesus, ich danke dir, dass du unser Retter bist. Ich danke dir, dass du unser Befreier bist, dass du uns aus der Finsternis rausgeholt hast, in dein Licht gestellt hast. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du wirklich jetzt sprichst, dass deine Worte ankommen und dass deine Worte auf fruchtbaren Boden fallen und vielfältig Frucht bringen. In deinem mächtigen Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. So, auch von meiner Seite wunderschönen guten Morgen. Wie gesagt, ich bin Matthias Wölfer. Meine wunderbare Frau habe ich mitgebracht. Mein Papa ist zu Besuch und dann dachte er, kommt auch mit. Ja, ich komme ursprünglich aus Würzburg. Deswegen, dann sind wir nach Torstedt und da habe ich meine Frau kennengelernt. Und jetzt wohnen wir in Buxtehude seit 2 Wochen. Ja, ist ganz lustig, wenn ich in der Heimat bin und dann sage, ich wohne jetzt in Buxtehude, dann... Das gibt's wirklich, ja? Weil die Leute immer, ach, geh doch nach Buxtehude. Naja, ich bin da jetzt Jugendleiter in so einem Jugendleitungsteam und dann, was, das gibt's tatsächlich. Ja, das ist cool. Und ich freue mich auch echt hier zu sein, fühle mich auch geehrt, vielen Dank. Und ja, leg mal los. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das eigentlich so der innere Motor ist für uns als Christen, was mir in letzter Zeit auch verstärkt wichtiger geworden ist. Und möchte über das Gebet sprechen. Und ich muss ehrlich sagen, das Gebet in meiner Zeit, ich habe das oft, oder Gebetsveranstaltungen, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, durfte das genießen. Und habe da ganz viel mitbekommen, aber ich habe Gebet oft, Gebetsveranstaltung eher als Pflichtveranstaltung. Es war für mich immer eher so, ach Gebet, okay. Und dann kannte ich auch manche Veranstaltungen, manchmal hat sich das leider auch bestätigt, dass das eher trocken war als sehr lebendig. Aber meine Eltern haben immer versucht, das so lebendig wie möglich vorzuleben. Und Gebet ist aber überhaupt nicht so. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und sei mal aufmerksam, was der Heilige Geist vielleicht genau zu dir sagen will. Jesus Christus weiß genau um das Kommunikationsmittel Gebet und um die Worte. Gebet ist ja Reden mit Gott, ganz einfach. Manchmal bemerke ich das mit den Jugendlichen so, ich habe so eine kleine Hausgruppe und dann die trauen sich immer nicht alle zu beten, manche sind auch noch nicht gläubig und dann, weil die denken immer, Gebet, das muss so irgendwie ganz besonders sein, das muss sich poetisch anhören oder irgendwas. Da sage ich, nein, das ist Reden, so wie wir jetzt reden, nur mit Gott, der hier ist und dir zuhört. Ja. Und wir denken manchmal, es ist so sehr wichtig, was wir sagen, aber manchmal ist es auch wichtig, wie wir es sagen oder was dahinter steht. Oft wird gesagt, ich liebe dich, aber wenn das nicht wirklich gemeint ist, wenn das nicht vom Herzen kommt, dann hat das keine große Auswirkung. Und das ist ganz wichtig, die Auswirkung, die Motivation dahinter. Und ich habe mich auch hinterfragt, ich hinterfrage mich häufig, und ich habe gemerkt, dass auch unter den Christen es leider vorkommt, dass gesagt wird, dass das Gebet manchmal auch so ein bisschen genutzt wird als Trostpflaster. Zum Beispiel im Gespräch jemand erzählt, es geht einem schlecht. Ja, ich bete für dich. Ich bete für dich. So ganz schnell so, damit die Person sich nett fühlt oder so. Ich unterstelle das nicht jedem, ja, überhaupt nicht. Aber ich habe das gemerkt. Und ich habe gedacht, nee, ich möchte mich hüten davor, zu schnell zu sagen, ich bete für dich und mach's dann auch nicht. Oder sag das nur, um jetzt irgendwie was Nettes zu vermitteln, weil wenn ich nicht bete und nichts passiert, was sind die Auswirkungen? Ja. Die Person denkt sich, ja toll, es haben Leute gebetet, aber es ist nichts passiert, es kam nichts bei rum. weil ich nicht treu gewesen bin in dem, was ich gesagt habe und es nicht ernst gemeint habe. Und Jesus klärt seine Jünger ganz genau auf, wie sie beten sollen. Matthäus 6, 5 bis 15. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr sie aufschlagen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, die kann man ganz gut lesen. Sonst lese ich auch selbst gern in der Elberfelder, aber die ist vom Vorlesen immer schön, die neue Genfer. Okay, ab Vers 5. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu dem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte reden. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr darum bittet. Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung auch nicht vergeben. Jesus legt hier am Anfang einen ganz festen Grundstein für das Gebet. Die Texte, wenn man das im Kontext betrachtet, was davor auch noch kommt, sagt Jesus, ist ihm ganz wichtig, sei kein Heuchler. Sei kein Heuchler. Und ich denke, das ist einer der wichtigsten Punkte, die wir als Christen wirklich berücksichtigen müssen. Wisst ihr, weil wir sind alle aus Gnade errettet. Keiner von uns hat es sich verdient. Und ich bin ein Sünder gewesen, aber Jesus, der gekommen ist, hat mich errettet. Und deswegen kann ich das auch, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, die Jesus noch nicht kennen, ist die Schwelle gar nicht so groß. Ich muss denen nicht sagen, hey, du musst erst das, du musst erst, wenn du lange den Herrn über 10 Tage lang gebetet hast, gesucht hast im Gebet, dann wird er kommen. Es ist einfach ein aufrichtiges, hey, es gibt keinen so großen Unterschied zwischen uns beiden. Ich war Sünder, aber Jesus ist gekommen und er ist auch für dich gekommen. Und diese Schwelle, es ist immer wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Ja? Dass wir nicht hier oben stehen und die anderen Menschen da unten, sondern wir stehen alle auf derselben Ebene, aber Jesus hat uns hochgehoben. Ja? Amen. Sei kein Heuchler. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Jesus sagt ganz klar, wie wir es nicht machen sollen. Ja, ein Heuchler ist ein Mensch, der einen falschen Anschein erwecken möchte, obwohl da eigentlich gar nichts ist. Also ihm ist eigentlich das Äußere wichtiger als das Innere. Und wenn wir vor etwas Angst haben sollten, dann wäre es eigentlich die Heuchelei. Also wenn wir vorsichtig sein sollten in unserem Leben, dass wir nicht in Heuchelei verfallen. Das kann in ganz vielen Bereichen sein. Ja, man kann ja auch ganz schnell, wie du schon gesagt hast, manchmal lieber den anderen den Kopf waschen, als sich selbst mal in sein Leben zu schauen. Manchmal ist das auch richtig. Also natürlich, ich will jetzt Kritik und alles ist auch in Ordnung, aber es sollte in Liebe geschehen und man sollte immer auch den Balken in seinem Auge sehen. Weil der Himmel schaut ins Herz. Gott, der ins Verborgene sieht. Ich habe eine Geschichte, die das sehr deutlich macht. In Apostelgeschichte 4, Vers 32. Neues Testament. Und das ist jetzt erst der Kontext, den lese ich ein bisschen vor und dann kommt das Wichtige. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Ziemlich großzügig, ne? Indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Also die Gemeinde hatte einen ganz großen Grad an Einheit, an Einmütigkeit, auch an Großzügigkeit, also miteinander. Und in der Zeit geschahen auch ziemlich viele Wunder in der Apostelgeschichte. Und jetzt lese ich weiter. Dann kommt 5, Vers 1. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land. Und Hananias steckte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung, stellte der Gemeinde. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt, als er das Geld vor den Aposteln niederlegte. Sagte Petrus zu ihm: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstückes für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch, trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Das ist eine sehr krasse Geschichte. Und ich finde es gut, dass Petrus das so gut erklärt hat, dass es nicht daran lag, dass er nicht alles vor die Füße gelegt hat, sondern er hat den Anschein erweckt, dass er alles niederlegt für die Gemeinde. Er hat etwas dargestellt, was nicht innerlich in seinem Herzen war. Er wollte einen Teil für sich behalten, seine Frau war da auch eingeweiht. Es geht dann auch in der Geschichte weiter, dass Petrus auch sie befragt. Auch sie belügt ihn und stirbt eines schnellen Todes. Das im Neuen Testament, muss ich sagen, das hat in mir sehr viel Ehrfurcht hervorgebracht. Gott wirklich mit authentischem Herzen gegenüberzustehen und zu sagen: Herr, ich bin ganz ehrlich. Ich weiß, wie es bei mir aussieht. Ich brauche nichts Falsches darstellen und ich muss auch nicht vor Leuten irgendwas darstellen. Gib Gott lieber die Ehre, dass er dich so liebt, wie du bist. Ja, dass er dich so angenommen hat, wie du bist. Ja. Und er stellt dich ja in sein Licht und dann bist du geheiligt in seinem Licht. Der zweite Punkt ist, aus dem Text, komm auf den Punkt. Das möchte ich heute auch machen, auf den Punkt kommen. Manchmal gibt es Menschen, die sich bei sowas schwer tun. Also nochmal zu der Geschichte, zu der Bibelstelle. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte reden. Es gibt Leute, die reden gerne und viel. Manchmal auch ohne Gegenpart. Ist so. Aber manchmal ist das auch schwierig zuzuhören. Bin ganz ehrlich. Oder zumindest, wenn das eine Freundschaft ist, dann ist das keine beidseitige Freundschaft, weil immer nur die eine Person erzählt. Und man kann gar nicht miteinander richtig reden. Es ist eigentlich eher ein Seelsorgegespräch dann. wo man zuhört und dann vielleicht, wenn man dazu kommt, Rat gibt. Und manchmal denken die Leute, weil sie so viel reden, das habe ich auch schon erlebt, und dann ohne Punkt und Komma, das gibt ihnen dann das Recht, also damit haben sie dann automatisch Recht. Ja, wenn die anderen gar nicht zu Wort kommen, die sagen dann so viel, und deswegen sagt das Jesus auch, die sagen dann so viel, weil sie denken, um ihres vielen Redens erhört zu werden. Ja. Die denken jetzt, ah, ich muss ganz viel sagen, dann kommt der andere gar nicht mehr, seine Argumente zu bringen oder irgendwas. Jesus sagt, komm auf den Punkt und nimmt hier auch eine Kurskorrektur vor. Es kommt nicht auf die vielen Worte an. Nee. Der dritte Punkt, lass dir den Glauben ans Gebet nicht rauben. Der Teufel sucht und geht umher wie ein brüllender Löwe, sucht, wen er verschlingen kann. Seine Macht ist bereits getilgt, ja, das hat Jesus bereits den Sieg am Kreuz erwirkt, aber der Teufel, der faucht immer noch so. Ja, der will uns immer noch, der Verdreher, der versucht, die Wahrheiten zu verdrehen, versucht, das anders darzustellen und nutzt jede Gelegenheit, um uns auch den kindlichen Glauben zu rauben. Ja, das hast du vorhin so schön gesagt, gebetet, dass wir den Glauben, den kindlichen Glauben, dass wir zurück zur ersten Liebe kommen. Und das ist ganz wichtig, weil der Teufel will, dass du deine Verheißungen, die du von Gott hast, und da sind großartige Verheißungen für uns als Christen drin, der will, dass wir die über den Haufen werfen, weil wir sehen, dass das nicht passiert, in unserer Familie passiert das nicht oder da passiert das nicht. Der Teufel hat größtes Interesse, es dir schwer zu machen, dass du keine großen Auswirkungen hast, weil er weiß, wenn diese Verheißungen in deinem Leben zustande kommen, dann veränderst du die Welt. Ja, dann sieht Soltau ganz anders aus. Ich war mit meinem Bruder einmal im Zoo und dann waren wir im Löwengehege, gab es Fütterung. Wir waren nicht im Löwengehege, aber ja, gut, das, ja. Nee, wir haben nicht Daniel in der Löwengrube nachgespielt. Wir waren genau in dem Fütterungshaus und da waren die Löwen so, ich glaube, 1,5 Meter entfernt an so einem Gitter. Und dann dachte man, gut, hinter den Eisenstäben ist alles ruhig. Und da waren ein paar Kinder, ich glaube, die dachten, sie können jetzt den Löwen ein bisschen ärgern. Und dann haben sie da ein bisschen irgendwie rumgefuchtelt. Plötzlich brüllte der Löwe. Und der Raum, das war der Wahnsinn, es hat vibriert richtig. Und das ging durch Mark und Bein. Und die Kinder, die haben angefangen zu weinen sofort, die Eltern sind mit denen raus. Und da kam mir damals der Vers, der Teufel geht rum wie ein brüllender Löwe. Ja? Der versucht zu brüllen, aber er war eingesperrt, der Löwe. Der konnte nichts machen, er war eingesperrt, er hat rumgebrüllt. Und so versucht der Teufel uns, unsere Verheißung zu rauben. Und es ist auch manchmal schwierig, muss ich sagen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Und zwar, ich bin die ersten 8 Jahre waren es, mit meinen Eltern ungefähr 40 Kilometer entfernt in einen Ort immer gefahren, in die Gemeinde, Schweinfurt heißt das. Da sind wir in eine ganz tolle Gemeinde gegangen, wo meine Eltern auch zum Glauben kamen. Und da gab es eine Person, das war die Frau des Pastors, die war wirklich das Gold der Gemeinde. Die war so fröhlich, die Helene. Meine Mama sagte immer, wenn man reinkam und sie gesehen hat, dachtest du, du schaust direkt in die Augen von Jesus. Und so ein lieber Mensch, herzensgut, und das ist eine sehr gesegnete Gemeinde. Und es sind auch viele Wunder dort passiert, auch durch den Pastor, der gebetet hat, hat der Herr mächtig gewirkt. Und auch meine Mutter wurde geheilt und dadurch kamen wir auch zum Glauben. Und die Frau hat dann irgendwann Krebs bekommen. Und die Gemeinde hat gebetet, ohne Ende. Und sie wurde einfach nicht geheilt. Ist gestorben. Und das war ein Schlag. Weil gebetet wurde wirklich sehr viel und von Herzen. Und viele andere Situationen, da hat Gott Hilfe geschenkt. Und in dieser Situation wussten wir nicht, warum, aber es kam keine Heilung. Und das ist schwer. Das sind diese Spannungsfelder, die wir als Christen haben, ja. Und da bin ich ganz ehrlich, ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß nicht, warum das nicht so geschehen ist. Das ist auch nicht an mir, das ist der Herr allein, der weiß, warum Dinge geschehen, warum nicht. Ich weiß, dass sie noch ein großer Segen im Krankenhaus war. die ganzen Schwestern und so, die waren so beeindruckt von ihrer Fröhlichkeit trotz des Krebses, der sie aufgefressen hat. Und manchmal ist das so. Aber deshalb sollten wir nicht den Glauben ans Gebet über Bord werfen. Ja, weil das Gebet mächtig ist. Jakobus 1, 5 bis 8. Wenn es aber einen von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und einmal wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde was vom Herrn bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespaltet und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Vorgestern hat meine Schwägerin geheiratet und wir hatten, man muss dazu sagen, es war eine sehr schöne Hochzeit, aber wir hatten sehr viel Stress davor. Es war richtig viel Stress. Also so viel Stress hatte ich lange schon nicht mehr. Und das ist, ich bin ganz ehrlich, das ist ja selbstgemachter Stress. Ja? Also das ist ja dann die Vorstellung von einer Hochzeit, die muss da so traumhaft sein. Und ich hätte gedacht, gut, das wäre auch mit weniger Deko gegangen und nicht ganz so schick. Aber es geht ja darum, wie fühlt man sich an dem Tag, jetzt nicht alles. Aber gut, das haben die sich so gewünscht und das war so. Und das war echt stressig. Und wir fahren dahin zur Trauung. Und ich muss sagen, ich war innerlich, ich durfte die Moderation machen und innerlich fühlte ich mich gar nicht danach. Und dann kam noch das hier und das hat der gesagt und das im Auto. Und dann habe ich angefangen zu beten, weil mir hat es gereicht. Und ich merkte, wie die Atmosphäre sich verändert hat. Gott hat das in einem Mal umgedreht im Auto. Und das war in meinem Herzen auch so präsent plötzlich, dass Gott sich freut, dass jetzt eine Ehe zustande kommt. Und auch ich habe mich dann richtig freuen können. Trotz all dem Mist, der da vorher gelaufen ist. Ich sage es jetzt einfach so. Ja. Ich sage es einfach, wie es ist. Aber Gott hat da in einem Moment eine Drehung geschafft, weil wir uns ehrlich an ihn gewandt haben. Und dieses ehrliche Gebet, ja, das ist Gott ganz wichtig. Jakobus 5, 13 bis 17. Und ich schließe gleich ab. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Tage und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut, und diesmal ließ der Himmel es regnen, und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Ich glaube, es wird wieder Zeit für uns, mehr zu beten. Ehrliches Gebet. Und ich finde das klasse, dass ihr euch auf den Weg begebt als Gemeinde. Wer wollen wir sein hier im Ort? Das ist ganz wichtig. Auch wer wollen wir in Zukunft sein? Und das muss alles vom Herrn geführt sein. Das sieht aber auch sehr gut aus. Aber es ist ganz wichtig, dass das im Gebet auch stattfindet. Wisst ihr, wir können viel versuchen und unsere eigenen Anstrengungen, aber da kommen wir gar nicht so weit, weil der Herr spricht sowieso die Herzen der Menschen an. Ja. Und das muss miteinander gehen. Ich kann nicht sagen, ja, wir haben dafür gebetet und wir tun nichts dafür. Ich kann aber auch nicht sagen, wir tun alles dafür, aber beten nicht. Es widerspricht sich auch nicht, es gehört zusammen. Ja. Ist ganz wichtig und so möchte ich euch auch als Gemeinde ermutigen. Bleibt im Gebet, bleibt im ehrlichen Gebet, weil es doch was Tolles mit dem Schöpfer des Himmels und des Universums im Gespräch zu sein. Herr, was denkst du über Soltau? Willst du uns nicht einen guten Gedanken geben? was wäre jetzt ein guter Hebel, den wir machen könnten und der großen Einfluss in dieser Gesellschaft hat. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Ich möchte euch auch persönlich ermutigen, also einmal als Gemeinde, dass ihr zusammenkommt und betet, aber auch persönlich. Dass ihr, wenn ihr zu Hause seid, am besten morgens, ich muss sagen, ich glaube, morgens ist die beste Zeit zum Beten, auch wenn man manchmal schwer hat aufzustehen oder so, weil du kannst den Tag ganz anders starten. Du startest den Tag anders, wenn du im Gebet mit dem Herrn verbracht hast. Ich habe einmal, war ich so dreist in meiner Ausbildung, habe ich gesagt, Herr, es fällt mir ziemlich schwer, früh aufzustehen. Ich musste um 7 auf der Arbeit sein, das heißt um 6 aufstehen. Ich war ziemlich schnell mit allem fertig machen und dann los. Und dann habe ich gesagt, Herr, wenn du möchtest, dass ich mehr Zeit mit dir verbringe, wovon ich ausgehe, dann bitte ich dich, dass du mich morgens weckst. Um 5. Und ich hatte mir einen Wecker gestellt, aber ich habe gesagt, Herr, wenn du willst, dass ich aufstehe, dann wecke mich vor dem Wecker. Und am nächsten Tag wache ich auf. Ich glaube, es war 2 Minuten vor 5 oder so. Ich schaue auf den Wecker. Ich so, ja, jetzt muss ich ja auch aufstehen. Ne? Habe ich ja gesagt. Es war sehr schwer beim ersten Mal. Ich habe auch echt mit dem Schlaf gekämpft. Hinstellen ist immer gut dann beim Beten am Anfang, ne? Am Morgen, aber auch im Sitzen. Nach dem 3. Tag habe ich gemerkt, wie sich innerlich was bei mir verändert hat. Und dann ein Monat, das war mit die beste Zeit, wo ich jeden Morgen eine Stunde mit dem Herrn verbracht habe. Und auf der Arbeit sah es ganz anders aus. Mit den Kollegen sah es ganz anders aus, ganz andere Gespräche. Und ich war ermutigt und konnte nach vorne gehen, weil ich Zeit mit dem Herrn verbracht habe. Und da möchte ich euch ermutigen. Der Herr will euch ja für den Alltag, für das, was ihr bewältigen wollt hier und was noch vor euch liegt, da will er euch ausrüsten. Und diese Zeiten braucht ihr, um als Christen zu wachsen. Unbedingt. Ja. Ich möchte jetzt noch mal beten. Vater, wir danken dir, dass wir mit dir reden können. Dass du nicht weit weg bist, sondern dass du uns zuhörst und dass du unser Gebet ernst nimmst. Ich danke dir, dass du, großer König, dich auf unsere Ebene stellst, dass wir mit dir reden dürfen. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du das Gebetsleben dieser Gemeinde ganz stark reformierst, dass wieder ganz neu die Freude am Gebet hervorkommt. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen und ich bete für jeden Einzelnen, dass ein Feuer entzündet wird, das niemand auslöschen kann, Herr Jesus. Wir beten, dass Erweckung stattfindet im Herzen und dass sie sich ausbreitet in Soltau und dass Menschen dich kennenlernen, weil das ist das Größte, Herr. Wir wollen sehen, dass Menschen verändert werden durch deine wunderbare Kraft. Und so bete ich in deinem mächtigen Namen, Jesus Christus, dass du diese Gemeinde segnest mit allem, was sie braucht, mit Einheit in deinem mächtigen Namen und mit der Kraft des Gebets und der Kraft der Umsetzung nach vorne geht. Bitte dich, dass du jeden ermutigst und da abholst, wo er es gerade braucht und aber ausrichtest auf das, was du gesagt hast, auf deinen Auftrag, Herr. Wir wollen gehorsam sein und wir wollen aber fröhlich mit dir vorangehen, Herr. Ich danke dir in deinem mächtigen Namen, Herr. Amen. 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 Amen.